Ja, man kann nicht genug vorsichtig sein. Also, ich werde keine Corona-Predigt haben, aber mich beschäftigt einfach das Zeug mit diesen Masken. Einige schwören ja darauf, dass es das Beste ist. Dann hört man wieder, es schützt eigentlich mehr die anderen als einem selber. Und dann gibt es riesige Proteste von Leuten, die das so ein Quatsch finden und das nicht mitmachen wollen. Und so etwas verwirrt mich. Was stimmt denn jetzt? Schützt sie oder schützt sie nicht? Also ich has gern, wenn die Sachen klar sind. Entweder so oder so. Und dann bin ich doch tatsächlich in der Bibel auf einen Vers gestoßen, wo in mir das ähnliche Gefühl von Verwirrung ausgelöst hat. Und der Vers, der steht im Psalm 130, der vierte Vers, und heißt: Bei dir, Gott, ist Vergebung, auf dass man dich fürchte. Eine Vergebung, die Furcht auslöst. Vergebung, ist uns doch allen klar, hängt viel mehr mit Freude zusammen. Und Furcht mit Strafe. Ist echt etwas verwechselt worden da bei dem Psalm? Also, für mich hat es zuerst überhaupt nicht gestimmt. Gut, man kann den Vers ein bisschen abmildern, wie das modernere Übersetzungen tun. Die Volksbibel, die geht da ganz weit. Die sagt: Doch zum Glück vergibst du und nimmst die Fehler weg, damit wir deine Größe sehen, mit Respekt. Andere Übersetzungen schreiben: Doch bei dir ist Vergebung, damit man Ehrfurcht vor dir hat. Ehrfurcht, das kommt uns schon ein bisschen näher, ja. Aber auch in dem Wort ist ja noch das Wort Furcht drinnen enthalten. Jetzt möchte ich gerade etwas vorausschicken. In meinem Pfarramt, ich bin pensioniert, da hatte ich den Schwerpunkt Senioren. Und viele von diesen Senioren, die christlich erzogen worden sind, denen hat mir ein Gottesbild vermittelt von einem strafenden Gott. Von so einem Gott, der nur darauf wartet, dass er einen packen kann bei etwas, was man falsch macht und vor dem man nur Angst haben kann. Also wer so erzogen worden ist, dem muss man sicher nicht mit der Furcht Gottes kommen. So Menschen müssen zuallererst die Liebe Gottes erfahren. Und so bitte ich jetzt Gott einfach, dass er jedem, der jetzt zulässt, das ins Herz gibt, was sie oder er nötig hat. Zurück zu dieser Furcht vor Gott. In der Bibel wird ja viel von Menschen berichtet, die eine Begegnung mit Gott hatten. Das eine haben wir schon gehört, der Petrus, der vor Schreck auf den Boden gefallen ist. Ein Johannes in der Offenbarung, wo ihm der erhöhte Jesus erschienen ist, auch er ist zu Boden. Oder ein Paulus, der vor Schreck vom Ross gefallen ist, wo Jesus zu ihm redet und sagt: Warum verfolgst du mich? Und dann gibt es ganz viele Gottesbegegnungen im Alten Testament, angefangen beim Abraham bis zum Mose am brennenden Dornbusch, bis hin zu den Propheten. Und nicht umsonst fährt denn das Gespräch von Gott her oft mit dem Satz an: Fürchte dich nicht. Darum, ich klammere, möchte ich gerade sagen, mich dünkt, die modernen Übersetzungen kommen am Sinn von dem Satz näher, wenn sie das Wort Furcht mit Ehrfurcht übersetzen. Denn ich glaube, hier soll es nicht um Angst gehen. Aber der Gott der Bibel ist nicht ein Gott, der niemandem kann ein Hörlich räumen. Er ist kein harmloser Gott. Wenn wir auf eine falsche Art zu vertraut mit Gott umgehen, wenn wir meinen, ihn einordnen zu können, so in eine Kategorie, dann wären wir spätestens, wenn Schicksalsschläge kommen, an ihm zerbrechen. Denn nämlich, wenn er vielleicht nicht so handelt, wie wir uns das erwünscht oder vorgestellt haben. Ich möchte mit Ihnen zusammen eine Geschichte teilen, und zwar die vom Prophet Elia am Berg Horeb. Der Horeb muss man sich etwa so hoch vorstellen wie der Niesen oder Stockhorn. Die haben jetzt schon Schnee. 2000 Meter mehr oder weniger. Und irgendwo dort oben in dem Berg versteckt sich der Elia in einer Höhle. Und was passiert? Wie erscheint ihm Gott? Wenn Sie möchten, dürften Sie jetzt einmal etwas sagen zur Abwechslung. Wie erscheint ihm Gott? Im leisen Säuseln eines Windes. So heisst es in den alten Übersetzungen. Ja. Und mir dünkt es manchmal, aus dieser Begebenheit haben wir aus dem Gott ein säuselnden Gott gemacht. So harmlos, so lieb. Ein Gott, der alles versteht. Das ist ja nicht falsch, aber es ist nur eine Seite. Denn was geht dem Säuseln eines Windes voran? Da kommt zuerst ein Sturm, der Berg zerreißt. Und der Elia ist in der Höhle. Und dann kommt ein Erdbeben, das den ganzen Berg zum Zittern bringt. Und der Elia ist in der Höhle. Und dann kommt noch ein Feuer. Und der Elia immer noch in seiner Höhle. Auch das ist Gott, auch das ist ihm vorausgegangen, hat ihn angekündigt. Mein Mann und ich sind das Jahr zum ersten Mal in der Normandie an den Stränden der Alliierten gewesen, wo sie am D-Day gelandet sind. Und das ist unter die Haut gegangen. So zu sehen, wie Tausende von Soldaten ihr Leben gelassen haben. Aber auch zu sehen, was für riesige Verluste unter der französischen Zivilbevölkerung waren als Folge davon. Und weil der Mensch, wenn er Gewalt anwendet, auch wenn es zur Befreiung von einem ganzen Kontinent ist, weil er mit seiner Gewalt halt immer auch Elend anrichtet, ob er es will oder nicht. Leid und Elend. Darum gibt es viele Menschen, die das heute eins zu eins auf Gott übertragen. Ein Gott, der auch mal kraftvoll und sogar gewaltsam kann eingreifen. Das lehnen sie als eine menschliche Erfindung ab. Das passt nicht zu ihrem Gottesbild. Und darum, all die Beschreibungen, wo Gott im Alten Testament halt auch gewaltsam eingegriffen hat, oder all die Worte über ein zukünftiges Gericht, das, meinen sie, können nur eine Karikatur von unserem Gott sein. Die Worte, so denken sie, könnt nicht von einem liebenden Gott stammen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Menschen heute nicht mehr wahrhaben wollen, dass es auf unserer Welt wirklich das Böse gibt. Greifbar manchmal, aber unsichtbar, was sich nachher natürlich durch Menschen manifestiert. Und weil sie das nicht mehr können oder wollen glauben, können sie auch nicht an einen Gott glauben, der seinen Sohn gewaltsam hat sterben lassen. Können nichts anfangen mit einem Gott, der am Ende das Böse in der Welt wird bestrafen und vertilgen und für Gerechtigkeit wird sorgen. Für sie ist es ein rachsüchtiger Gott, der den Menschen nur Angst macht. Und manchmal merke ich dann, dass sich so Menschen ihren eigenen Gott zimmern. Den Gott, der in ihren Rahmen passt. Wie ein Foto, das man an die Wand hängen kann. Ein harmloser Gott. Bei dir, Gott, ist Vergebung, auf das man dich fürchte. So ein Vers will nicht Angst machen. sondern er möchte uns von einem oberflächlich verstandenen Evangelium in die Tiefe bringen, zur guten Nachricht bringen. Denn zuerst ist ja die Rede von Vergebung. Das ist ja der Schwerpunkt von dem Vers. Was muss das für eine Vergebung sein, die dazu führt, dass wir Gott in seiner ganzen Tiefe anfangen zu verstehen? Eine Vergebung, die zu einem Gotteserlebnis führt. Vergebung ist für einige Christen etwas so Normales geworden. Fast ein bisschen abgegriffen. Ja, man hat ja ein Anrecht drauf, nicht als Christ. Es ist das Normalste der Welt. Man sagt dem auch ein bisschen billige Gnade. Und das hat nichts mehr mit dem Heiligen Gott zu tun, wie er sich schon in der ganzen Schöpfung offenbart. Weil Gott eben keine Projektion von unserem Denken ist. Weil wir uns nicht selber konstruiert haben, darum ist er manchmal auch so erschreckend anders. Und weil Gott eben manchmal völlig anders handelt, als man es erwartet, ist es eigentlich fast ein Beweis dafür, dass es ihn wirklich gibt. Aber er bleibt unfassbar, im Sinn, dass man nicht eine Fassung könnte drum herum machen. Gott kann man nie in ein Foto festhalten. Es ist eher wie ein Film, wo man mitlebt, ein Leben lang. Und man weiß nie, was als nächstes kommt. Ich denke, das steckt auch hinter dem Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Weil wir Gott nicht erfassen können, weder wörtlich noch im übertreiten Sinn. Man kann es nie ganz kopfen, was das eigentlich für ein Gott ist. Ich komme nochmal zurück zur Normandie. Dort haben wir auch die riesigen Soldatenfriedhöfe besucht und das unsägliche Leid gesehen. So viele Tausende von 18-Jährigen haben da ihr Leben lassen. Und mitten in dem Meer von Kreuz, das grosse Kreuz von Jesus. Und das ist mir irgendwie plötzlich eingefahren. Ich habe gedacht, es haben nicht nur Tausende von Vätern und Müttern um ihre Söhne getrauert. Einmal hat ein allmächtiger Gott um seinen Sohn getrauert, wo sie zu Tod gequält haben. Wenn wir irre werden an Gott, anfangen zu zweifeln oder verzweifeln, ihn überhaupt nicht mehr verstehen, dann gibt es für uns keinen besseren Ort, als innerlich im Geist zu dem Kreuz zu gehen. Denn da hat Gott seine Liebe zu uns bewiesen. Da treffen wir einen Gott, der alles tut und gibt, um Menschen von dieser Macht vom Bösen zu befreien. Und das Kreuz ist ja auch die Verheißung von Auferstehung, das Zeichen von Vergebung. All die vielen Kreuze auf diesen Soldatenfriedhöfen, auch die man zum Teil noch auf unseren Friedhöfen hat, alle die reden ja nicht nur vom Tod, sondern von Vergebung, Neuanfang, Auferstehung. Was Jesus da hat, wird manchmal mit dem D-Day verglichen. Denn mit ihm ist das Reich Gottes auf die Welt gekommen. Und das Reich von dieser Welt, wo die Bibel manchmal sagt, das alte böse System, wird unterwandert. Auf dem D-Day eben haben nach noch Monate von schwersten Kämpfen gefolgt. Aber der Ausgang, der ist festgestanden. Die Eroberung war der Anfang vom Sieg über das Hitlerreich. Der Anfang vom Ende. Und so kann man das Opfer von Jesus vergleichen. Befreiung hat angefangen. Der Machtanspruch von Satan an Mensch ist am Kreuz annulliert. Und darum können Menschen frei werden. Was auch immer uns innerlich treibt oder knechtet, die Kraft von dem Sohn Gottes ist grösser. Und durch veränderte Menschen soll sich der Frieden ausbreiten in unserer Welt. So wie durch den D-Day langsam Europa befreit worden ist. Unsere Aufgabe als Christen ist es in unserem Leben, das Böse durch das Gute zu besiegen. Ich fasse zusammen. Gott ist ein Gott, der Stein und Berg spalten kann, der Erdbeben auslösen kann, Feuer und Wasser schicken kann. Aber dem erschöpften Elia begegnet er im leisigen Flüstern von einem Wehen, in der Stille, herzergreifend. Sein Ziel ist nicht, dass wir Angst haben vor ihm. Er will unsere Liebe, unser Vertrauen. Aber wenn dieser Liebe oder dem Vertrauen das Stück Ehrfurcht fehlt, dann ist es erst eigentlich eine Vorstufe vom Echten. Im Buch der Sprüche steht mal, Ehrfurcht vor Gott heisst Gott kennen. Denn Gott ist kein harmloser Liebgott. Er ist der grosse Schöpfer und Herrscher von dieser Welt, dem wir in Ehrfurcht begegnen sollen, weil er jeden Rahmen sprengt. Aber in Jesus hat er uns den Schlüssel zu seinem Herz gegeben. Und das ist Liebe. In Jesus hat sich der grosse Gott auf unsere Seite geschlagen. Er ist uns so nahe gekommen, dass wir uns nur umtrüllen müssen, um ihm zu begegnen. Damit wir seine Liebe erleben, ihn lieben und die Liebe können weitergeben an eine Welt, die sie so dringend nötig hat. Bei dir, Gott, ist die Vergebung, auf dass man Ehrfurcht vor dir habe. Amen.